Sunshine Double ist zent und bereits diese Woche haben die ersten Clay Court Turnier gestartet, bevor es dann am 8. April mit dem ersten von drei Masters auf Sand im Fürstentum losgeht.
Die Kritik in Miami beim traditionsreichen Hartplatz-Event hat noch nicht ganz abgerissen. Und doch schauen wir diesen Erfolg auch schon vor, wie in Monaco die Aussichten sind, was sich so spannend aus dem aktuellen Tennis-Zirkus erwartet. Das alles findest du jetzt und top aktuell in
Sip and Charge – Inside Tennis. Ein Tennis-Podcast, präsentiert von Tennis Schweiz.
Auch in der Zeit seit unserer letzten Folge bin ich natürlich wieder fleissig auf Tennis Schweiz gewesen und habe natürlich eine spannende Nachricht verloren, wo gestanden ist, Novak Djokovic hires Roger Federer als new coach. Also der Roger Federer, der neue Coach von Novak Djokovic. Noel, was sagst du dazu? Schon interessant, hätte ich jetzt schon nicht erwartet. Ja,
vor allem, wie es die News verkündet haben, oder? Am 1. April. Könnte ein Fake sein. Ist es auch gewesen, oder? Es ist einfach ein eskaliert mit dem 1. April-Scherz. Es ist Tage später noch recht viral gegangen, muss man sagen. Ist für eine Seite mit ein bisschen mehr als 3000 Abonnenten nicht so üblich. Es haben dann diverse Leute, die das wirklich ernst gemeint haben oder sich auch einen Spass daraus gemacht haben, wahrscheinlich ein Mix aus beidem, haben das repostet in ihren Stories, zum Teil mit 400'000 Abonnenten und so. Und ich musste sagen, okay, nein, jetzt habe ich es einfach falsch verstanden.
Kommt jetzt mal der Anwalt von Djokovic vorbei und sagt...
Ja, ich finde es wahrscheinlich nicht so lustig, wenn es dann plötzlich bei ihm ist, oder? Es haben jetzt wieder in einem Tag 160'000 Leute angeschaut.
Wow.
Ganz mehr schon über eine Viertelmillion und so, wo ich denke so, scheiße, ich glaube, das ist ein bisschen hinaus.
Ja, ganz ehrlich... Als ich den Beitrag gesehen habe am 1. April, klar, ich bin einer, der, muss ja zugeben, jetzt eher mal sich leicht verarschen lässt, so in dem Sinn. Aber bin ich auch zuerst geschockt, so, hey, ja, 1. April, so, ja.
Ja, es ist halt...
Aber auf der anderen Seite, ja, ich habe es auch ein bisschen gesunder Menschenverstand, auch zumutbar sein, dass man dann vielleicht nach 30 Sekunden oder so denkt, so, ja, 1. April, weil, wenn ich mich durch den Kommentar gegangen bin, haben es eigentlich die Leute wirklich noch ernst genommen, so, sogar Leute am Schreiben gewesen, so, ja, wieso der Federer Trainer auf ihm, so, wieso sollte er im Schatten vom Djokovic stehen und so, weißt du?
Ja, oder eben besser mit dem Rafa, aber im Fall, die meisten am ersten Tag, oder was direkt gesehen haben, sind halt die Follower, die wir eigentlich aus der Schweiz sind, gewesen, und die haben das gecheckt, also die haben Lachsmilies geschickt und alles. Und eben unter dem siehst, wie du sagst, is it real or fake? Und dann siehst du so eben, die Araber haben es repostet mit, also ich sage Araber, wie die Schrift so war. Oder plötzlich in der Nacht, morgen, weiß nicht, wie viele Likes gehabt und von Südamerika und so. Und ich dachte, oh mein Gott, ja. Ist jetzt ein bisschen hinaus. Könnt es selber anschauen. Sie sind halt mit dem Bild noch Arm in Arm. Ja, was soll's. Allgemein. Es ist cool, wie es mit der Seite läuft. Wir haben gute Rückmeldungen.
Auch bezüglich Podcast, ein, zwei erfreuliche Nachrichten noch bekommen. Natürlich auch gut von Außenstehenden immer etwas zu hören, so, wo man jetzt vielleicht nicht kennt, wo der Podcast auch hören und auch positives Feedback uns geben können. Aber ja, auch für jede Art von Feedback sind wir natürlich sehr dankbar. So. Aber auch das, was uns in letzter Zeit erreicht hat, ist sicher auch positiv gewesen, würde ich meinen, oder?
Ja, eben. Und was einfach, glaube ich, nicht so klar war, ist, ob wir... oder ich, die Tennis Schweiz unterhalten und führen, ob das auch mit dem Podcast zuhört, ob ich auch rede. Ja, das ist es so. Ist nicht weiterhin eigentlich relevant, aber einfach für die, was es interessiert hat. Wir sind auch immer dankbar, ja, wenn ihr dort interagiert, weil es hilft schlussendlich allen, weil wir können wachsen und ja, wer weiß, was das in Zukunft alles noch bringt. Aber gehen wir weg von dem, gehen wir ins globale Tennis, was in den letzten zwei Wochen zu reden gegeben hat und was die Aussichten sind, auch mit Monte Carlo, wie wir gesagt haben, und dann auf dem Billie Jean Cup, steigen wir doch hier ein. Und was vor allem zu reden gegeben die letzten zwei Wochen in Miami?
Ja, in Miami hat wieder viel zu reden gegeben, gerade aus verschiedenen Punkten aus betrachtet. Zum Beispiel der Casper Ruud aus Spielersicht her, der sich mehrfach auch beim Jerome Payer beschwert hat, so, ja, wir haben zu wenig Tüchli und...
Die Garderoben sind schlecht und es hat kein kaltes Wasser, es sind keine richtigen Garderoben.
Genau, so aus dem Spieleraspekt-Seite. So. Dann auf der anderen Seite auch ja, das Turnier allgemein. Man hat einen Sinner eigentlich über das ganze Turnier über als Australian Open eigentlich immer von leeren Rängen spielen gewesen, allgemein wenig Zuschauer gewesen, während des Spiels, was vielleicht sicher auch mit der Vermarktung von Turnier allgemein zu tun hat und so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack gehabt, so für die Atmosphäre selber. Die, die es vielleicht nicht gewusst haben, Miami ist ja jetzt, also das Turnier findet ja eigentlich, der Center Court ist im Hard Rock Stadium, also eigentlich einem Football Stadium.
Genau.
Und um das Stadion herum sind dann so Nebenplätze aufgebaut.
Auf einem Parkplatz eigentlich.
Genau. Yeah. Und davor ist das eigentlich alles an einem anderen Ort, ein bisschen in der Natur gewesen und so, aber man hat es nachher nicht mehr bewerkstelligen, das dort auszuführen.
Übrigens noch Fun Fact schnell zu dieser Natur dort.
Yeah.
Man kann für einen sehr günstigen Preis, glaube ich, $18 in der Stunde auf dem Center Court dort spielen.
Ja, wäre mal eine Überlegung wert. Ja, auf jeden Fall eben von verschiedenen Seiten hat es ein bisschen Kritik gegeben. So. Oder ja, halt so etwas, was halt immer wieder so kehrt, aber es ist auch nichts Neues. So. Wie hast du das Turnier jetzt so, bevor wir einzeln auf die Geschehnisse eingehen, wie hast du das Turnier so wahrgenommen als Gesamtbild? So?
Nicht mehr so spektakulär wie die letzten Jahre, wie ich in der letzten Folge auch gesagt habe, ich bin mega Fan von diesem Turnier und alles, aber es hat mich nie so gepackt. Aber es war, glaube ich, auch wirklich wegen den Fans gewesen. Es war so komisch gewesen, wie es hat einfach wie niemand interessiert, das Turnier. Du sagst es und der Sinner hat vor leeren Rängen gespielt. Böse Zungen haben jetzt behauptet, vermehrt wahrscheinlich Djokovic-Fans. Es sei wegen seinem unattraktiven Spiel anscheinend und wie es halt immer gleich ausgesehen bei ihm und er keine Emotionen auf dem Platz zeigt und so. Nein, ich glaube, es hat nicht am Sinn gelegen, es hat an der Vermarktung gelegen. Der Turnierdirektor, der James Blake, hat müssen sehr viel Kritik stecken, wie du auch gesagt hast, vom Rüd. Ich glaube, er hat es nicht am Jerome Pyle rauslassen müssen, weil ich glaube, ja.
Ich kann er mir in dieser Situation am wenigsten dafür sein, oder kann ich nicht viel mehr
machen. Hat er auch gewusst, der Rüd, ja.
Sein Gerät ist in die Hand nehmen und halt schauen, dass es geht, aber in dem Moment ist es ja meistens auch spät, die Situation vom Spieler so.
Ja, vielleicht hat er auch irgendwo ein Ventil gebraucht, weißt du, während dem Match. Und hat er dann auch gewonnen. Es ist nicht an dem gelegen, dass er es nicht geschafft hat. Er hat gesagt, es sind keine Tüchli gewesen. Es hat auch viel geregnet am Anfang. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen zu der Stimmung dann beiträgt, dass man nie so ganz in das Turnier reingekommen ist, würde ich jetzt sagen. Ich finde, wir müssen auch, wir können das im Schnelldurchgang, glaube ich, durchgehen, aber fokussieren uns, glaube ich, noch mehr so auf die kommenden Turniere, beziehungsweise das Masters, das dann schon kommt. Aber gehen wir, wie gesagt, noch auf die einzelnen Spielerinnen. Da bin ich von der Danielle Collins zum Beispiel mega, mega fest überrascht gewesen.
Genau, trotz der ganzen Kritik für das Turnier, eigentlich, die wir jetzt vorgebracht haben, hat es auch ganz schöne Geschichten geschrieben. Einerseits bei der Frau, oder wie gesagt, ist Danielle Collins, die souverän eigentlich das Turnier in Miami gewinnt.
Ohne Satzverlust.
Ohne Satzverlust, wirklich stark. Sieht man nicht oft bei Frauen. Also,
ist immer sehr ausgeglichen.
Oder? Oder ist selten, dass mal ohne Satzverlust jemand gerade so durchkommt.
Vor allem die Gegnerin, die sie alle hatte, dann doch Caroline Garcia und starke im Finale Trybakina.
Die stark war auf Hartplatz, jetzt eigentlich auch schon, also wo starke Hartplatz-Turnier gespielt hat. Man kommt da gerade noch Dubai in den Sinn, wo wir auch schon drüber geredet haben. Und für sie, also für Danielle Collins, natürlich umso schönere Geschichte, auch ihre Leidensgeschichte, die sie hat. Sie hat ja eine Krankheit, die heisst Rheumatoide Arthritis. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Und ja,
das löst einfach ständige
Gelenkschmerzen und Schwellungen und so. Und sie hat eigentlich immer müssen starke Medikamente und strenge Diät dann müssen entgegenbeugen. So. Was eigentlich dann auch der Grund ist, dass sie eigentlich Ende Saison, trotz der Erfolg, die sie jetzt hat, also der eigentlich konstante Leistung, die sie in letzter Zeit hat, dann so oder so zurückgetreten werden. Das hat sie in einer Medienkonferenz gesagt. Es geht auch darum, dass sie auch den Plan hat, noch Mutter werden, solange es geht. Und dass es für sie eigentlich trotzdem eine also eigentlich fix gedealte Sache ist, dass sie aufhört. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen schade zu der Prime, wo sie jetzt gerade ist, wenn man das so sagen kann, aber sicher auch nachvollziehbar.
Ja, aber es ist doch auch schön, wenn du so kannst aufhören. Vor allem macht sie dort weiter in Charleston jetzt aufs Sand, also ja, auf schnellerem Sand ein bisschen, aber trotzdem ist eigentlich ein Tag später gerade die hat gespielt. Erste Runde Badosa gehabt, auch gerade geschlagen. Zweite Runde hat sie jetzt auch gewonnen. Ja,
aufhören, riding on a wave. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, vielleicht nicht jeder Person im Tenniszirkus zutreffen. Zu dem können wir dann sicher später noch. Wenn wir weiter zu den Männern gehen, ja, dort hat der Sinner als erster Spieler seit dem Federer 2017 im gleichen Kalenderjahr Australian Open und Miami gewonnen. Auch ein interessanter Fact gewesen. Oder halt immer wieder so Statistiken, die man sieht, wo der Roger Federer wieder auftaucht.
In dem Fall kann man es jetzt auch suchen, aber ja, ist ein Fact. Ist ziemlich gleich von der Unterlage und alles. Ja, von der Ding, Luftfürstigkeit.
Stimmt, ist im Finalspiel gegen den Grigor Dimitrov gespielt. Einer, der das absolute Highlight aus meiner Sicht von diesem Turnier war, von der Art, wie er gespielt hat.
Das ist allgemein so schön, der elegante Rückhand, auch mit dem Slice und alles, das ganze Spiel, das ist so elegant und schön. Also
so ein mega variabler Spieler, oder? Er hat immer alles können machen und also hat auch bei den wichtigsten Punkten, hätte ich so ein Surf- und Volley-Spiel, hat den Slice immer richtig gut können einsetzen. So
mega variabel auch halt, oder? Ja,
einer von den Spielern, würde ich jetzt behaupten, dass er viel mit Slice probiert, Gegnerlinie entgegenzuwirken, so. Hat richtig Spass gemacht, zu meinem Zuschauen so zu spielen. Das Finalspiel dann leider, habe ich das Gefühl gehabt, ist ja dann eine relativ deutliche Sache gewesen. Ja, vielleicht aber auch ein bisschen dem geschuldet gewesen, dass die Luft ein bisschen draussen war ist beim Grigor Dimitrov. Hat er dann im Halbfinale den Sascha Zverev geschlagen gehabt und ein paar Tage davor auch den Alcaraz. Ja, nach zwei grossen Siegen, wo du eigentlich, ja, als Aussenseiter reingehst, ist vielleicht dann ja auch schwer gewesen, dann nochmal das dritte Mal die Spannung nochmal so aufbringen. So.
Für ihn im Fall allgemein, also das ist jetzt wirklich mein Eindruck, so ein bisschen das Finalspiel, so ein das, was für ihn schwierig ist, hat er letztes Jahr in Genf auf Sand gespielt. Final der Charry gehabt. Hat meiner Meinung nach auch schlagen können. Hat gute Gegner vorher geschlagen. Immer so das Finalspiel bei ihm, das, was er nicht ganz kann durchziehen kann.
In Paris-Bercy war er auch im Finale gewesen. Gut, er war gegen den Djokovic gewesen, den darf man verlieren. Aber ja.
Wir dürfen auch gegen Sinne verlieren. Ich glaube, es war jetzt eben vielleicht ein bisschen sehr streng gewesen. Aber ich gehe mit dir einigen Sensation of the Tournament. Hat sehr viel bewegt. Hat im Viertelfinale auch dann noch etwas erreicht gehabt, von den aktiven Spielern jetzt, wo alle Viertelfinale an einem Masters erreicht haben. Er hat das in Miami 2024 erreicht. Nadal hat das in Shanghai 09, genauso wie der Djokovic in 09 in Paris erreicht. Murray, Monfils, Cilic, Thiem, Tsitsipas, Zverev zählen auch dazu. Das sind all die Spieler, die an jedem 1000-Turnier schon mal in einem Viertelfinale gewesen sind.
Ja, ein cooles Stat. So. Cooles Stat. Vor allem, eben, wir reden eigentlich von den grossen Erfolgen, reden wir ja meistens ja von Grand Slam und so. Aber ich finde, die Masters-1000er-Turnier, die dürfen auch nicht unterschätzt werden. Also die finde ich aber auch, wenn du nur schon so eins gewünscht, dann bist du auch schon in den höheren Rangierungen von einem Spiel, also im Ansehen schon recht höher so.
Ja, und die dritte, vierte Runde bringt dir dann schon recht etwas, weißt du, mit dem Ranking, mit den Punkten, die du bekommst. Und was übrigens noch ein schöner Side-Effekt war, oder was er auch mit dem Finale zugereicht hat, ist, dass nach sehr kurzer Absenz von der einhändigen Backhand ist sie zurück in den Top 10. Auch wieder cool.
Ja, hätte mir jetzt gewünscht, dass es der Tsitsipas ist, der zurückkommt, aber der hat leider nicht so gut abgeschnitten.
Nach der Sandsaison.
Das reden wir sicher auch noch nachher. Und sicher gut, dass einhändige Backhand zurück ist. Wenn wir gerade beim Thema einhändige Backhand sind, habe ich auch eine lustige Geschichte gelesen. Es ist tatsächlich ein Mann in ein Spital eingewiesen worden, weil er 72 Stunden lang am Stück im Federer Highlights zugeschaut hat. Unfassbar, oder?
Meinst du, schon wie er so schlecht gespielt hat, oder?
ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich Übermüdung, oder?
Ja, ich nehme es schon an. Bei mir würde 4 Stunden beim Aufner länger, dann würde ich wahrscheinlich auch im Spital landen.
Ui, nein.
Ja, so, ja, ich glaube, von dem können wir die einhändige Backhand abschliessen und wie gesagt, mit ins Miami nicht mehr künstlich in die Länge ziehen. Die US-Boys haben enttäuscht, die sind alle sehr früh raus in den ersten Runden. Und ja, hoffen wir mal, die Organisation hat sich so ein bisschen zu Herzen genommen, das, was an Kritik so reingekagelt hat, vielleicht nächstes Jahr besser umzusetzen.
Vielleicht merkt man es jetzt auch in dieser Folge so, dass wir es sehr kurz abhalten mit Miami und so, wie wir auch, ich glaube, ein bisschen froh sind, dass mal die Hartplatz-Saison mal kurz Pause gelegt. Du bist jetzt doch schon über ein halbes Jahr am Laufen, oder? Freust du dich auf Sand?
Mega. Ich muss sagen, wirklich geil. Auch draußen, auch wenn es immer so ein bisschen wetterabhängig ist, dann gut, es hat ja auch viel Hardcore-Outdoor-Event gegeben. Aber ich freue mich jetzt extrem auf Monte Carlo. Ich habe diese Woche auch schon in Estoril, in Marrakesch reingeschaut und in Houston habe ich jetzt noch nicht so fest reingeschaut. Das ist jetzt auch nicht so gerade typisch Sand.
Oder bei den Frauen, was auch nicht gerade typisch Sand ist, haben sie ja zum Beispiel grünen Sand.
In Charleston, ja. Hat Belinda Bencic im Fall mega gern. Oder zum Beispiel Dons Schabeur, der dort auch brilliert hat, ist Titelverteidigerin gewesen, ist dann aber gegen der Collins rausgefallen. Läuft mal. Nicht so ihr, der uns Schabör, um das vielleicht kurz zu sagen. Trotz Sandy, jetzt, wo sie ihre Stoppball und alles relativ gut kann einbauen und ja, flink ist und ein gutes Händchen.
Ich glaube, ihr ist wie bei der Sakari, wo jetzt auch wieder gekommen ist. Ich glaube, ihr ist so etwas Mentales. Wir haben die Geschichte auch schon mal in einer früheren Folge von unserem Podcast mal erwähnt. Ich glaube, sie ist auf einem Hartplatz aus dann ja noch in dem Frühling gewesen, wo sie dann auch völlig aufgelöst war.
Ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Genau, nicht hat können abliefern. So. Ich glaube, es ist schon in mir etwas im Kopf. So. Ich denke, ja, Rasen wird sie wieder kommen. Das ja. ist so, dort hat sie am meisten die Confidence. So.
Ja, haben eine dankbare erste Gegner jetzt
für ja, die Sans sowohl bei den Männern und bei den Frauen ist für mich halt, ja, ist immer alles Mögliche so. Du kannst halt, der Belag ist viel langsamer, du kannst viel mehr verteidigen, es ist viel mehr das Spiel im Sinn von, dass man, ja, der zuerst den Fehler macht, der gewinnt den Punkt. So. Klar, wenn du ein absolutes Top-Sandspieler bist, kannst du jeden wegputzen, auch auf Sand so, aber jetzt allgemein betrachtet, ja, gehen dort halt auf Sandpunkte eher über die Distanzen so.
Absolut. Und hat ja auch der Rublev, glaube ich, in Monte Carlo letztes Jahr bestätigt und gesagt, auf Sand sehen wir dann, wer die besten Spieler sind. Ja, jetzt nicht, vielleicht nicht immer, aber es ist einfach die Abwechslung gemacht, oder? Und ich freue mich jetzt wieder mal ein anderes Spiel gesehen. Ja. Aber ich würde mich eben auch freuen, also ich sehe es halt eher negativ, dass es so viele verschiedene Sandplätze gibt, wenn wir das vielleicht kurz ansprechen. In Marrakesch ist gefühlt ein Haarplatz, wo sich Sand drüber gestreut haben. In Estoril ist für mich so ein Sandplatz, wo man auch in zum Beispiel Südamerika sieht. Und in Houston spielen ja nur die Amerikaner. Ich weiß jetzt fast nur, ob jetzt dort Vorbereitung das Beste ist. Dort, wenn noch, sagen wir, von Houston gerade auf Monte Carlo gehst, weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich ein mega fester Unterschied. Darum, ich fühle es, wenn es ein schöner Sandplatz ist, wo auch ein Sand drauf liegt, die Abdrücke siehst und nicht meinst, dort haben wir einfach ein drüber gesiebt und unten dran ist eigentlich ein Haarplatz, wie es jetzt in Marrakesch zum Beispiel war, wo auch Stan Wawrinka gespielt hat und in der ersten Runde den zweiten Sieg von diesem Jahr geholt hat, ist dann in der zweiten Runde gegen Navone leider ausgeschieden. Ein guter Gegner, hat aber mit Satz und Break geführt und
hat so ein bisschen wieder Déjà-vu vom Jari-Match in
Südamerika? Genau, in Südamerika. In Rio.
Ja. Und ja, es war sehr schade gewesen, aber ja, man darf nicht vergessen, der Navone hat eine starke Phase, hat auch viele Turniere auf Sand gespielt gehabt, während dem eigentlich die Hartplatz-Turniere noch gelaufen sind. Dem ja, wird sich jetzt zeigen, jetzt heute, also Freitag, am Tag nach der Niederlage, noch im Käfele gewesen, in Marrakesch, glaube ich. Ich glaube, die Flieger sind dann das Wochenende dann mal wieder heim, auf Monte Carlo. Und dann, ja, schauen wir, wie er sich dort schlägt, so hat er Wildcard bekommen.
Ja, er hat jetzt auch nicht so einen Stress, dass er am Samstag schon spielen in der Quali. Ist ja dort gemeldet gewesen. Hat er Wildcard bekommen?
Ja, besser ist ja.
Wie verteidigst du jetzt, wenn ich sage, ja, eben, jetzt geht er gegen Navone raus, kommt ein Wildcard in Monte Carlo über, hat es einfach nicht verdient, wenn du so Aussagen hörst. Was denkst du da? Wie würdest du dem entgegenwirken? Ja, wieso kommt es dann mit 39 noch ein Wildcard über in Monte Carlo?
Genau, aus dem gleichen Grund, wie der Monfils noch Wildcards bekommt. Ich glaube, da hängt das sehr viel im Namen zusammen. Und beim Stan für mich ist halt auch so, er ist ein Grand-Slam-Sieger auf Sand. Ja, da muss vieles passieren, dass der mal keine Wildcard bekommt, so in dem Sinn.
Ist auch das Publikum Magnet. Genau. Und ich glaube, ich kann es schon auch mitreissen. Der ist schon heiß, kennt Platz dort, die Bedingungen. Wenn er nicht gerade das richtig blöds erste Runde losbekommt. Mhm. Also die Gesetzesspieler kommen in der ersten Runde rein. Darüber. Ziemlich spannend, ja.
Für mich ist einfach so, ja, man darf auch nicht zu grosse Erwartungen haben. So, für mich, klar, ist jetzt schon ein bisschen Zeit her, wo er wieder aktiv ist, aber für mich ist er immer noch ein bisschen auf dem Weg vom Zurückkommen. So, weil, ja, auf Sand hat jetzt auch ein paar Matches gemacht, aber halt auch nicht, der erste, wie gesagt, ist nur der erste, zweite Sieg geholt. Ja, es wird sich zeigen, so ich glaube.
Denkt immer wieder an Match zurück, wo der Wawrinka nach der Verletzung zurückgekommen ist und er im 2022 ist das gewesen, gegen Publik gespielt hat in Monte Carlo. Das ist, ja, der Publik hat gewonnen, hat am Schluss gesagt, wäre es dann fit gewesen oder einfach so ready, so im Matchmodus, Dann hat er ihn weggeputzt. Ist ein schlimmer Match gewesen zum Zuschauen. Ich habe mir einfach gemerkt, er ist noch nicht drinnen, aber es braucht es halt auch wieder. Dann, ja, das war im 22. gewesen. Sonst noch schnell zur Übersicht einfach von den Schweizer Resultaten. Im 23. hätte Hüsler noch dürfen Mitspieler, wenn er das Ranking dazu gehabt, wo er jetzt gerade aktuell ansatzweise nicht hat, nicht einmal für einen Quali. Der ist in der ersten Runde gegen Jomi Munar rausgefallen. Ist ein bisschen ein Schweizer Schreck. Hat auch schon den Richard zweimal in den Start rausgehauen und so. Und der Wawrinka, auch im 23. mit einer Wildcard ausgestattet gewesen, ist in der ersten Runde hat er sich mit dem Kriegsspor müssen befassen, hat er geschlagen. Und nachher ja, Runde 2 gegen Taylor Fritz out. Weiss ich noch, den Match habe ich geschaut im Fernsehen. Das war das Tiebreak, weil es dann gewinnen muss und der Fritz irgendwie, glaube ich, 10-8 oder so geholt hat.
Ja, gut, ausschlagstarke Gegner halt. Aber was mir diese Woche auch noch aufgefallen ist, so in dem Sinn, so, der Stan ist so, was so erste Aufschläge angeht, schon easy underrated. So. Also, weißt du, wenn man vom Wawrinka redet, dann redet man eigentlich nur von seiner einhändigen Backhand und wie man mit der kann den Ruck machen kann. So. Aber eben, was mir auch gerade damals in meinem ersten Rundenmatch gegen Ramos Vignolas aufgefallen ist, wenn mal der erste kommt, dann kann er mega platziert und auch mit Wucht kann er den bringen. So. Ein Fehler haben wir gar nicht so auf der Rechnung, habe ich das Gefühl, findest du nicht?
Ja, vor allem, es halt, es sind nicht 230 km/h Aufschläge, wie man es bei einem Ben Shelton oder so sieht, aber sie sind halt easy gut platziert oder einfach clever. Man kann sie, glaube ich, gerade nicht so lesen auf den ersten Anblick hin oder nicht von Beginn. Darum, das ist schon eine Waffe von ihm, die sehr unterschätzt ist, auch wenn sie nachher mit der Vorhand den Inside-Out kann rausziehen kann, wenn er die Rückhand umläuft. Habe ich jetzt gehört, hat er ein bisschen mehr gemacht auf Sand. Ist wahrscheinlich auch ein Timing oder ein Zeitthema, wie du es auf Hardcourt halt nicht hast. Dann müssen wir es mal beobachten, wie es in Monte Carlo wird, wenn die Auslosung draussen ist. Was mir noch geblieben ist, ist das Achtelfinale von letztem Jahr übrigens. Der Djokovic gegen Musetti.
Die Break-Schlacht, meinst du?
Ja, das ist von... Im ersten Satz hat Djokovic fast noch das 5-1 oder 5-2 abgegeben, hat dann aber gleich durchgebracht, 6-4. Und nachher im zweiten Satz ist es hin und her gegangen, bis der Djokovic dann den abgegeben hat und der Musetti anschliessend den Match gewonnen hat. Und der Djokovic steht recht, ja, bedient gewesen. Musetti hat anschliessend das Italiener-Duell gegen Sinner sehr klar verloren, 6-2, 6-2. Und ja, aber...
Jetzt, wo wir gerade
kommen wir nachher auf die Aussicht, dann ja. Fürs 24, oder?
Genau, ja. Im Finale, wie wir vorher schon angesprochen haben, der Rublev gegen den Rune gespielt. Rublev, der sich, wie wir schon angesprochen haben, sich dann durchgesetzt hat. Ja, wird sich sicher auch spannend gewesen, um zu sehen, wie er mit dem Druck umgeht als Titelverteidiger. Es sind ja doch 1000 Punkte, die er zu verteidigen hat.
Ja, nicht gerade in der Prime-Phase, muss man sagen.
Genau. Ja, kommen wir doch gerade zu den Aussichten. So. Wir haben es schon Anfang von der Serie, von der Erfolg gehabt, mit dem Djokovic-Seitenhieb, den man hatte, mit dem Witz. Ja, was erwartest du so von ihm so? Jetzt nachdem er in Miami abgesagt hat, wir wissen eigentlich auch, dass er eigentlich nicht die Zeit genützt hat zum Trainieren oder so. Oder wahrscheinlich schon, aber noch nicht auf Sand so. Wir haben auch viel noch gesehen, eben bei sei es in der Freizeit mit Familie, am Strand, bei Basketballmatch noch. Lacoste-Sponsoren-Veranstaltung, genau, ja. Anfangsturnier. Also Lacoste, der Ausrüster ist von Miami. Ja, was sind so deine Erwartungen von ihm, zu ihm?
Ich glaube, er geht früh raus.
Meinst du?
Ich glaube, er hat Confidence tatsächlich nicht. Und wenn er weit kommt, langt es sicher nicht gegen einen Alcaraz oder Sinner. Mhm. Es langt aber auch nicht gegen einen Zverev, gegen einen Rublev oder sonst jemand.
Ja.
Gegen Rune auch nicht oder so. Ich glaube nicht, dass er die Confidence momentan hat, weil auch jetzt nach dem Upset vom Italiener dort in Indian Wells hat er noch nicht so ein Resultat gezeigt, wo wieder wahrscheinlich sehr fest relativiert haben, dass die Leistung von Djokovic dort schon nicht so gut war. Und klar, es sind andere Bedingungen. Monte Carlo spielt er immer gut, aber ich glaube, er kann mit dem Druck auch oder mit dem ganzen Fokus, wo man dann doch sehr auf ihn gerichtet ist, nicht gut umgehen.
Ja, ich weiß halt nicht, wie hoch so der mediale Druck auf ihn ist, weil das stachelt ihn ja meistens noch ein bisschen an. So. Auch wenn man rein vom Namen so ein bisschen geht. Also ja, darf man schon nicht gerade so abschreiben. Also, ja, es wird, ich glaube, ich traue mir das Viertelfinal schon zu. Ich sage dir ehrlich so, weil ja, man hat schon genug Erfahrungen mit ihm gemacht, wo man dann so sieht, so, ja, glaube ich, am Schwächeln und so, aber nachher dann, das ist aus dem Nichts ein gleiches heftiges Turnier.
Ja, aber an der Australian Open so. Vorher auch, haben wir gesagt, ja, Handgelenk und so, und nachher haben wir gedacht, ja, nachher gewinnt er wieder und so, hat er aber alles nicht jetzt. Und ja, vielleicht schon ein bisschen auch das mentales Ding gerade. Ja, sind wir gespannt. Ja. Du sagst Viertelfinal, schaffst
du? Ich sage Viertelfinal, ja.
Okay, ich sage maximal Achtelfinal.
Wenn wir gerade noch bei grossen Namen und alles sind, hat natürlich auch noch etwas anderes uns erreicht diese Woche, so eine grosse Absage von diesem Turnier. Das Comeback, das wieder verschobene, tut sich wieder verschieben. Der Rafael Nadal spielt leider nicht in Monte Carlo. Ja, ist schon wieder mega schade eben. Aber
es ist ja. wie so ein bisschen, kommen wir zu einem Schweizer später noch dazu, wenn man es von einem Comeback hat und dann sagen wir dann und dann und man hört lange nichts und der Spieler reißt nicht an und so, kannst du Böses ahnen. Spiel mit genau das gleiche wie letztes Jahr. Ich weiß noch, ich war im Tenniscamp in Mallorca und durfte das Training zuschauen in der Rafael Nadal Academy. Also ich war nicht dort, gewesen, aber ich bin vorbeigegangen. Und ja, ich glaube, zwei Tage später ist dann die Meldung gekommen, dass er wieder nicht auch nicht auf Monte Carlo reist und jetzt eben auch wieder nicht. Gibst du Nadal wie noch so ein bisschen, gibst du ihm noch den Credit, dass er wirklich noch zurückkommt, nicht verletzt und so, dass er kann spielen kann? Meinst du, er lässt sich jetzt einfach wirklich die Zeit oder wird er nicht mehr das Niveau können erreichen? Also, wir können nur mutmassen, wissen tun wir es nicht.
Ja, wissen tun wir das sowieso nicht im Tennis, sonst wäre es nicht so spannend zum Verfolgen. Aber wie ich schon vorher schon gesagt habe, so, oder so aufhören, wenn es am schönsten ist, ja, wird er leider verpasst haben in dem Sinn. Ich glaube, er wird schon noch zurückkommen, gerade spätestens Paris. Ich glaube, wohl oder übel, ob es ihm geht oder nicht, wird er schon spielen.
Meinst du, bringt das nicht übers Herz?
Ja, erstens das. Also ja, wir wissen das schon von der Vergangenheit. Wir wissen ja auch, wie er sich in dem Sinn während French Open noch fit gespritzt hat.
Im Fuß.
Dass er noch überhaupt mag. Ja, im schlimmsten Fall denke ich jetzt persönlich, oder meiner Meinung nach, wird das vielleicht in diesem Jahr auch so sein. Ja, es ist so schwierig vorstellbar, dass er wieder an das Niveau zurückkommt, was ist. Aber, ja, wer weiß, vielleicht schreibt der Sport ja wieder eine schöne Geschichte so. Aber, ja, es hätte jetzt vielleicht auch mal, weißt du, zum mehr darüber sagen, es ist halt mega ungewiss, aber zum mehr darüber sagen, hätte er auch, ja, wäre es cool gewesen, wenn er mal in ein Turnier hätte können spielen, so, weißt du. Oder weißt du, er hat immer mehr so weit kommen oder so, aber einfach, dass er auch ein paar Matches in der Beine hat, oder? Weil ja, auch trotz der Erfahrung, die du über die Jahre hast, schlussendlich Confidence, um dann auch trotz einer schwierigen Situation Sieg holen, holst du eigentlich nur ein Match.
Das ist ja so, ja. Dann mal schauen, wie es dort noch weitergeht. Was sind sonst so deine Callouts? Im Männertennis ja momentan auch nicht so viel Absätze. Jetzt mit dem Sandplatz Dennis verschiebt sich das Ganze vielleicht wieder ein bisschen. Man kann mehr überraschen. Meinst du, es bleibt so, dass immer so die gleichen 4-8 im Viertelfinal sind? Vor allem 4 gleiche meistens im Halbfinal. Oder hast du irgendjemanden im Kopf, wo du jetzt denkst, mal der performt jetzt in Monte Carlo bei den Männern?
Also auf Sandplatz im Voraussehen bin ich jetzt nicht so gut. Aber wenn ich jetzt in die Glaskugel hineinschauen müsste, sagen, für wer ich mich festlegen müsste, wer jetzt das Turnier gewinnt. Für mich der 12. Ich denke, ich gebe ihm sehr viele Credits und ja, hoffe auch für ihn, dass er weit kommt. Und einer als Dark Horse für mich, wie wir schon vorher gesagt haben, der Navone, der jetzt auch viele Turniere auf Sand gespielt hat und auch immer weit gekommen ist und gute Gegner geschlagen hat, zum Beispiel Norrie und unter anderem Darderi. Ich weiß nicht, ob du das okay. Auch so siehst. So.
Luca.
Ja. Wo auch für mich überzeugt hat oder halt auch im Turnier auf tieferer Stufe konstant war. Vielleicht einer, den man jetzt halt nicht so kennt, der könnte weit kommen.
Was heisst weit?
Ja, eben wie gesagt, hast du vielleicht schon nicht gerade Viertelfinal, wie wir gerade gesagt haben, aber sicher so zwei, dritte Runde oder so, würde ihm schon zutrauen.
Okay, gar nicht mit dir, ja. Je nachdem, was der Berrettini in dieser Woche noch leistet.
Ja.
Who knows?
Ja,
ich bin gespannt. Habe ich innen so ein bisschen, weißt du, ich hoffe es auf die eine Seite für ihn, einfach, dass er wieder so ein bisschen dort zurückkommt, wo er hingehört. Sonst habe ich ehrlich gesagt so ein Dark Horse. Ich weiß nicht, Deminor hat jetzt schon lange nicht gespielt, aber das ist jetzt auch in den Top 20. Von dem her, das ist kein Dark Horse. Also das ist Dark Horse für die, die es nicht kennen. Das ist so ein einer, wo man nicht auf dem Schirm hat, aber dann recht gut performt am Turnier.
Was ist so deine Voraussage, was, wenn es um einen Sieg geht? Weil ich glaube, dass der Rublev nicht wird können verteidigen, sind wir uns ja beide einig, oder?
Ja, ich glaube, der Rublev geht sogar recht früh raus. Also mit dem Djokovic zusammen. Ja, nein, ja, das ist gesehen, so. Ja. Könnte man auch total daneben liegen. Ich finde es auch mega schwierig, am Anfang von einer Sandsaison gerade so etwas auszuzeigen. Ich komme mit dir einig, dass der Zverev sehr stark wird spielen und je nach Auslosung Halbfinale, Finale kommt, ja. Und ich glaube auch nicht, dass der Alcaraz das Turnier wird gewinnen. Der Rune, dem traue ich in Monte Carlo viel zu. Auch wieder auf Sand.
Wenn ja, ich jetzt, aber ich glaube auch der Rune, die sind, ist nicht das Gefühl, dass die sind schon noch ein bisschen, oder er oder sein Team, wenn man es so nennen will, sind schon noch ein bisschen in einer Übergangsphase, der neuen Findungsphase. So.
Absolut, ja.
Also klar, er und sein neuer oder wieder Trainer, Muratoglu, die kennen sich natürlich noch, aber ja, er ist zwar auch schon Trainer gewesen dort, wo letztes Jahr, wo der Rune den Djokovic in Rom geschlagen hat.
Ja,
aber ja, ich weiß auch noch nicht, wie weit die Entwicklung sind, ob sie etwas geändert haben oder so. Oder ob das auch ein bisschen Auswirkungen hat auf seine Performance. So. Ja.
Also, ich gehe mit dir.
Viele offene Fragen auf
jeden Fall. Wir machen eine Umfrage daraus dann auf Tennis Schweiz, wer Monte Carlo wird gewinnen und wer das Dark Horse ist. Mini Prediction, ja, komm, doch, ich gehe mit dir, der Zverev.
Also
der kann das Turnier gewinnen.
Ist gut, dann nehmen wir den Zverev als Sieger und den Berrettini als Dark Horse. Hat mich schon über mich ein bisschen mehr überzeugt, als mit dem Berrettini, den du gesagt hast.
Okay, schauen wir, ja.
Aber eben, kommt jetzt auch darauf an, wieder, wenn er jetzt, weiß auch nicht, Marrakesch gewinnt am Montag, wäre das am Sonntag der Final, das Turnier startet am Montag.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Würde er wahrscheinlich erst am Mittwoch spielen, aber trotzdem musst du wieder anreisen, neue Spannung aufbauen, alles.
Ja.
Wird sich sicher zeigen.
Ja. Wer von mich wieder die Woche ein bisschen enttäuscht hat, ist der Dominic Thiem gewesen. Er hat zwar gesagt, er hat gar nicht so schlecht gespielt gegen Gasquet im Achtelfinale von Estoril. Und ja, ich glaube auch nicht, dass er in Monte Carlo seine Punkte kann verteidigen. Sprich, die dritte Runde, die er erreicht hat letztes Jahr. Ich glaube, bei ihm sieht es nicht so gut aus. Auch mit der Handgelenkverletzung, die er könnt auf Instagram oder in den sozialen Medien bei ihm schauen. Er hat gesagt, er kommt gerade nicht so damit klar oder muss sein Training auch reduzieren. Und Kohlschreiber hat ihm dort noch Hilfe angeboten, der deutsche Tennis, Ex-Tennis-Profi, der jetzt auch im Studio als Moderator sitzt. Ja.
Auch von der Körpersprache so, ist auch nicht so ein solider Eindruck gemacht, wenn man es so kann nennen. Auch wie er gesagt hat, ein Video aufgeladen, wo er über seine Probleme mit dem Handgelenk hat und so. Und zuerst, als ich es angemacht habe, habe ich gemeint, so,
ist
jetzt schon das Retirement-Video, oder weißt du, hörst jetzt auf, so in dem Sinn. Aber ja, glücklicherweise noch nicht. Aber ja, er hat halt immer wieder bittere Niederlagen. Wird auch jetzt in Estoril, wäre viel mehr drin gelegen, meiner Meinung nach. In der zweiten Runde hat er gegen den Gasquet gehabt. Der erste halt relativ diskussionslos abgegeben. Also zwar nur 6-4, aber halt nicht angekommen, so, also nie in das Ausschlagspiel selber reingekommen. Im zweiten Satz dann eben Tiebreak gehabt, zwei Satzbälle gehabt, 6-4 und verliert der zweite dann 6-8. Ja, ist halt auch wieder so etwas, wo dich dann plus zusätzlich noch in eine Spirale hineinbringt, so, oder wie habe ich den Match noch können verlieren und alles. Ja, sicher spannend gewesen. Ist halt wahrscheinlich auch, ja, wird schwierig, wie gesagt, ist die Punkte zu verteidigen. Auch einer, der halt ja, durch das extrem kann zurückfallen kann, wie zum Beispiel in Rublev, der jetzt eigentlich ja, durch das, dass er die 1000 Punkte verteidigt hat, wenn er die nicht verteidigt, auch ja, wieder ein bisschen muss kämpfen, dass er in der Top 10 drin bleibt.
Er hat einfach noch ein mega leserliches Spiel, auch, oder? Du siehst ihn nie einen Stoppball machen, du, also so 99% nicht, und du siehst ihn jedes Mal die Vorhand einfach, ja, siehst bei ihm kein Slice, nichts. Es ist einfach immer das Gleiche. Darum schaue ich es bei ihm auch nicht gerne. Zum Beispiel mit einem Dimitrov verglichen, völlig etwas anderes. Mhm. Also, es ist einfach mein Tennis, den ich so gerne schaue, vertritt er nicht, den Andrei Rublev.
Wenn wir gerade im Ranking am Zurückkehren darüber reden sind, fällt mir auch noch ein anderer Name ein, Schweizer, der Stricker. Habe ich jetzt auch nichts mehr gehört von ihm. Du hast auch schon gesagt, das heisst eigentlich nichts Gutes im Normalfall. Hast du da etwas Neues rausbekommen oder trifft das auch auf den Fall zu?
Ja, wir müssen ja den Podcast immer auch vorbereiten, oder? Darf man glaube ich so sagen. Das meiste ist Freestyle, aber wir haben es vorbereitet und den Stricker reingenommen. Und ich habe gesagt, Lukas, hey, wir haben schon so lange nichts mehr gehört jetzt, und es hat mal geheißen, Mitte März und alles. Ich glaube, das wird Sommer, bis er zurückkommt. Und jetzt haben wir gestern ein Update gegeben, am 4. April. Kein April-Scherz. Leider, es könne Mai oder Juni werden. Was so viel heisst, wie es wird wahrscheinlich dann realistisch gesehen eher mal August sogar. Oder wir wollen einfach keine Hoffnungen mehr machen. Aber er wird French Open verpassen, macht jetzt wahrscheinlich ja gar keinen Sinn mehr, sich dort dann auf das vorzubereiten, weil mir eben, du sagst auch, es braucht, man muss im Matchmodus sein, wie du beim Nadal zum Beispiel gesagt hast. Ja, er wird im Ranking zurückkehren, hat aber auch den Vater, den Manager, den Stefan Stricker, vermitteln lassen, dass ja, er ist noch jung, er kann noch hochkommen. Ist aber schon schade, nachdem er gerade die Erfolge der US Open gegen Tsitsipas und so gehabt hat. Zum Glück hat er auch Sponsoren hinter dran, die, sagen wir so, jetzt sind finanziell nicht bedroht, wie die das wirklich sehr, sehr professionell aufgebaut haben, finde ich auch.
Ja, sehr schade, oder? Auch allgemein in Schweizer Sicht gesehen, so, also klar, wir haben den Stan Wawrinka über diese Woche noch gehabt, aber sonst, ja, Schweizer, was Schweizer Spieler und Spielerinnen angeht, ist nicht viel zu sehen oder zu melden gehabt, so, halt auch, weil viele verletzt sind, oder?
Ja, Jill Teichmann am unteren Rücken. Sie ist zwar jetzt wieder auf den Platz zurück. Ich weiss nicht, wann und wie sie zurückkommt. Ich hoffe immer noch mit einer Wildcard in Giasso, wo wir dann auf die Turnier kommen. Also in der Schweiz, wenn sie spielen würde. Das wäre mega cool. Der Kilian Feldbausch macht eine präventive Hüft-OP oder hat sie schon gemacht. Der Riedi ist auch bekannt, dass er öfters angeschlagen ist oder nach ein, zwei Turnier am Stück, wenn er auch weit kommt, wieder mal Pause muss einlegen, was es ist. Natürlich ist es guter Recht ist. Und auch ein Joan Züger, wo ich zum Beispiel letztes Mal gefragt wurde, ob ich da etwas weiss. Und nein, ich bin nicht allwissend. Wir listen auch nie etwas. Es ist, glaube ich, noch eine Trainerin unterwegs bei der Academy von der Mutter in Basel. Und sonst kein Update. Ich weiss es nicht. Ist natürlich auch zurückgeht. Ist vor einem Jahr, Anfang 2023, noch mit den Schweizern am United Cup dabei gewesen, gell? Ist ein bisschen schade. Ja. Wenn wir es gerade vom Ranking haben, da hat Swiss Tennis das Ranking-Update gebracht. Ich hoffe, ja, kann nicht für alle, weil wenn gewisse das Ranking aufsteigen, heisst das für andere, dass das Ranking absteigt. Wir gehen einfach das N-Ranking durch. Von den Frauen, Belinda Bencic bleibt es Nummer 1, bei den Männern bleibt der Wawrinka Nummer 1. Und anschließend bei den Frauen kommt als 2 Viktoria Golubic, Selin Neff, Simona Walter, Jill Teichmann und Jelena Inalbon. Einfach so bis zum 6. durchgereicht. Ja, dort hat sie
jetzt. Aber, sorry, ich unterscheide den Bericht, ja. Aber was hat man jetzt genau geändert im Ranking? So?
Ja, es fallen einfach gewisse Resultate raus. Also, ich kann jetzt vielleicht ein Beispiel bei mir machen. Ich musste das Handgelenk operieren und habe dann nicht viel können spielen und habe dann auch am Anfang wieder schlechte Resultate gehabt und so. Plus habe ich aber im Winter 2022 dort 2 Turniersiege drin gehabt und sonst noch recht gute Resultate. Und die sind jetzt alle rausgefallen. Und die haben mich halt aufgezogen.
Aber an was hat man denn das gemessen, dass es rausgefallen? Also
ja, ist das so ein
verjährt, wegen dem Jahr?
Ja, oder? Ja, genau. Ja. Es ist einfach, es geht im Frühling und im Herbst jeweils ein Update. Und ja, das war jetzt für mich auch ein bisschen negativ gewesen. Wenn ich jetzt halt nicht mehr so gute Resultate drin hatte. Hast du selber gehört, wie es gelaufen ist. Ja, ich habe das letzte fast eine sehr 5 geschlagen, aber hat halt nicht gelangt. Oder? Aber ich weiss eigentlich, auf welchem Niveau ich spielen kann, wo jetzt nicht wieder spiegelt, was gerade ist. Aber einfach so errechnet sich das so. Je nach Gegner, wo du schlägst, Also weißt du, du wirst kein R6 sein, wenn du nur R8 schlägst.
Mhm.
Oder du wirst kein R2, wenn du nur R4 schlägst, eigentlich.
Mhm. Aber eigentlich noch fair, so in dem Sinn. So. Dass ja, du nur raufkommst, wenn du bessere schlägst. So, oder?
Ja, ja, das sicher absolut. Und ich meine jetzt eben, noch wenn es richtig N und so geht, dann bist du bei den besten 100 Spielern und alles. Ja, vielleicht noch bei den Männern nach dem Wawrinka kommt der Stricker, der gerade nicht spielt, dann der Riedi, Marc-Andrea Hüsler, Alex Richard, Antoine Bellier, gefolgt von Sharon Kim, Remy Bertola, Kilian Feldbausch und Damian Wenger. Das ist Top 10. Das 11. dann der Henry Lachsan, den ich zwar schon länger nicht mehr gehört habe, aber ja, wenn wir gleich mal sein.